Herzlich willkommen zur letzten Folge des Major Talks im Februar und damit der letzten Folge im Black History Month in den USA. Deswegen werden wir heute über gleich drei große farbige Legenden in der NHL, der MLB und in der NBA sprechen. Das übernimmt zum Großteil Bjarne. Ich melde mich dann in der MLB damit wieder zu Wort. Aber wir werden natürlich auch, wie immer, über aktuelles Geschehen in den vier Major Sports reden. Das Ganze natürlich nicht alleine. Wie schon angekündigt, ist auch Bjarne mit dabei.
Grüße euch, grüße dich, Ferdi.
Moin, hast du gute Laune mitgebracht?
Ja, so wie eigentlich jeden Mittwoch, ne? Also die Laune ist am Maximum, beziehungsweise Laune zum Reden, die habe ich mitgebracht. Aber die Themen bieten sich so stark an, dass da kann man eigentlich nur gut drauf sein.
Genau, du sagst, da kann man nur gut drauf sein. Ich glaube, wir machen es traditionell und fangen mit der NFL an. Denn da gab es einen richtig dicken Trade, der hat sich schon ein bisschen angebahnt über die letzten Tage. Und zwar ist Carson Wentz zu den Indianapolis Colts gewechselt. Dafür kriegen die Eagles einen Drittrunden-Pick in diesem Draft im Jahr 2021 und einen konditionellen Zweitrunden-Pick im Jahr 2022. Dieser konditionelle Zweitrunden-Pick könnte zu einem Erstrunden-Pick werden, wenn Carson Wentz 75% der Snaps in der kommenden Saison auf dem Feld stehen wird. Bjarne, wird das für die Eagles ein First-Runden-Pick?
Ich gehe mal von aus, ja. Also ich bin sehr gespannt, was sein Wechsel zu den Colts angeht, die ja damit so ein bisschen die Rotation, die sie die letzten Jahre auf der Quarterback-Position hatten, ich meine, es ist jetzt auch schon fast 2 oder 3 Jahre her, dass Andrew Luck weg ist, dass sie da endlich mal Ruhe reinbringen wollen. Und ich hoffe es für die Colts, aber auch für Carson Wentz, dass endlich er wieder zu seiner Topform zurückfindet. Und dann dürfte es für die Eagles was werden mit dem Pick, ja.
Genau, Andrew Luck ist jetzt seit mittlerweile 2 Saisons nicht mehr mit dabei gewesen. Jacoby Brissett und Philip Rivers haben versucht, die Lücke zu füllen. Philip Rivers hat die Colts in die Playoffs geführt, hat jetzt aber seine Karriere beendet. Jetzt kommt Carson Wentz nach Indy und trifft da wieder zusammen mit seinem ehemaligen Offensive Coordinator Frank Reich, der jetzt Head Coach bei den Colts ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Carson Wentz hatte ein richtig gutes Jahr, das war 2017. Da war sein Offensive Coordinator noch Frank Reich. Er wäre fast MVP geworden, hätte er sich nicht verletzt. Am Ende hat Nick Foles übernommen, die Eagles zum Super Bowl geführt. Und dann kann man im Großen und Ganzen sagen, war nicht nur der Super Bowl, sondern auch die Saison Philly Special. Bjarne, glaubst du, Carson Wentz kann wieder in eine richtig gute Form kommen, wenn er mit Frank Reich zusammenarbeitet?
Du sprichst es ja gerade an. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptpersonalie hinter diesem ganzen Trade. Frank Reich ist hat dafür gesorgt, dass Wentz 2017 auf MVP-Niveau gespielt hat, bis er sich dann leider das Kreuzband riss. Und die andere Geschichte hast du gerade schon weitergeführt. Ich würde es mir für ihn wünschen, weil er hat Talent ohne Ende. Er hat gute Saison schon gespielt, war dann lange von Verletzungspech geplagt. Und so ehrlich muss man sein, ist in der letzten Saison gar nicht mehr reingekommen. Also ich meine, ist in den letzten 4 Spielen sogar durch einen Rookie, durch Jalen Hurts ersetzt worden. Nicht umsonst wollte er auch jetzt endlich weg von den Eagles. Und die Eagles haben ihn auch nicht wirklich festgebunden und gesagt, ja, bleib doch mal bitte bei uns. Ich meine, die müssten auch ordentlich Cap Space abbauen. Haben ein Minus von 43 Millionen immer noch. Also für die Eagles wird es ein ganz, ganz hartes Übergangsjahr. Und Wentz könnte tatsächlich profitieren von diesem Transfer. Ich meine, die Colts sind bekannt für eine relativ starke O-Line. Das heißt, die könnten ihm stark helfen, um zu seiner alten Form zurückzufinden. Ich bin gespannt.
Ich glaube, gespannt sind alle und wir haben schon darüber gesprochen, letztes Jahr war überhaupt nichts für Carson Wentz, dagegen 2017 mit Frank Reich, das war das Beste seiner Karriere. Um das Ganze mal in Zahlen zu fassen, 3.296 Yards hat er geworfen 2017, dazu 33 Touchdowns gegen 7 Interceptions, ein richtig starkes Passer-Rating von 101,9, dagegen im letzten Jahr gerade einmal 2.620 Yards geworfen, 16 Touchdowns gegen 15 Interceptions. Das nimmt sich überhaupt nicht viel. Das soll überhaupt nicht so sein in der NFL für einen guten Quarterback. Das Rating auch dementsprechend nicht gut bei 72,8. In der Karriere des Carson Wentz war das sogar das schlechteste überhaupt. Wir haben schon drüber gesprochen. Du glaubst natürlich, unter Frank Reich kann das was werden. Wir haben auch, oder du hast schon darüber gesprochen, dass bei den Colts sehr viel passiert ist auf der Quarterback-Position seit Andrew Luck, der ja sehr verletzungsgeplagt war. Carson Wentz hat jetzt auch eine schwere Verletzung hinter sich, kam seitdem nicht mehr rein. Wieso sollte es jetzt auf einmal bei den Colts klappen?
Das ist halt das Riskante an dieser Personalie. Ne? Wentz, wie gesagt, nicht in Topform und verletzungsgeplagt, kommt da an, kostet dazu unfassbar viel Geld. Klar, die Colts haben den nötigen Capspace im Gegensatz zu den Eagles, glaube ich den zweitgrößten sogar in der NFL. wie gesagt, vieles, deswegen ist das ja so eine spannende Personalie, weil auf der einen Seite vieles gegen ihn spricht und auf der anderen Seite halt der Hauptgrund Frank Reich ist, das, wo man tatsächlich viele Hoffnungen reinsetzen muss und sagen, dass diese Connection, dass er ihn aufbaut, dass, und da, zu der alten Form führt. Und was ich eben angesprochen hatte, die starke O-Line könnte tatsächlich ihm helfen. Ich meine, ein Philip Rivers, kurz vorm Karriereende hat er auch nochmal ziemlich aufgetrumpft, du hast es gesagt, hat sie zurück in die Playoffs geführt und konnte ein gutes Jahr hinlegen und das, weil er so gut eine gute Protection hatte und das wäre ein unfassbarer Vorteil für Wentz und ich hoffe, dass er dadurch aufblühen kann.
Wir hatten jetzt letzte Woche über den Trade von Jared Goff und Matthew Stafford gesprochen, um jetzt die Parallele da zu ziehen, nicht nur, weil es Quarterbacks sind, die hier betroffen sind in Carson Wentz. Carson Wentz war der Second Overall Pick vor ein paar Jahren. Der First Overall Pick in derselben Draft Class war Jared Goff. Wieso hat es für beide jetzt auf einmal nicht mehr gereicht? Ist das einfach die Krux in dieser Draft Class irgendwie drin oder ist es einfach Zufall?
Eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also klar, ich meine, Wentz haben wir jetzt gerade häufig genug gesagt, hatte riesiges Verletzungspech. So ein Kreuzbandriss steckst du nicht mal eben weg. Du bist eine komplette Saison weg. Dann hat sogar noch dein Nachfolger in der Zeit dir einfach den Super Bowl geholt und Riesenerwartungen werden dann in dich weitergesetzt. Es ist schon ein hartes Schicksal für beide, aber beide sind nicht abgeschrieben. Beide haben jetzt neue Chancen, waren bei ihren Teams nicht mehr zufrieden. Auch über Goff haben wir letzte Woche gesprochen, dass es, glaube ich, der richtige Weg ist, nochmal was komplett Neues auszuprobieren. Und deswegen hoffe ich, weil nicht umsonst waren sie Pick 1 in 2, weil sie Talent haben ohne Ende. Und ich hoffe, dass sie das endlich wieder unter Beweis stellen können.
Ich bin auch immer ein Typ, der sagt, okay, wenn ein First-Rounder jetzt nicht sofort funktioniert bei einem Team, wobei man das bei den beiden gar nicht sagen kann. Jared Goff stand im Super Bowl, Wentz hatte eine lange MVP-Form, bis er sich halt kurz vor der Regular-Season-End verletzt hat. Also ich glaube, die kriegen da beide nochmal eine richtig gute Chance im nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren. Da werden die Teams geduldig sein. Das war jetzt überhaupt erst die zweite Woche Off-Season. Wir haben jetzt zwei Quarterback-Trades gesehen. Und es gibt noch einige, die da richtig Lust haben, noch mitzumischen und für Schlagzeilen zu sorgen. Russell Wilson ist unzufrieden, Deshaun Watson ist höchst unzufrieden. Da scheint das Ganze nur eine Frage der Zeit, bis der dann sagt, ich mache da nicht mehr mit bei den Houston Texans. Bjarne, geht die Offseason für uns jetzt genauso spektakulär weiter oder treten die Teams jetzt erstmal ein bisschen auf die Bremse?
Für uns und für unseren Podcast hoffe ich doch mal sehr, dass es so spektakulär weitergeht. Ich habe zwar das Gefühl, das wird jetzt nicht jede Woche so ein Hammer-Trade geben, das ist aber auch gar kein Problem, dafür besteht die Offseason ja wirklich aus einigen Monaten. Aber ich glaube, du hast sie schon angesprochen, ich meine, wir haben jetzt ein paar Ablaufdaten, wenn ich mich richtig erinnere, was die nächsten Wochen so abgeht und langweilig wird es nie werden. Dafür beschäftigen wir uns mit der NFL und da kann es gar nicht langweilig werden, da bin ich stark von überzeugt.
Apropos Fahrplan. Klar, also Franchise-Tags, da werden wir gleich drüber sprechen, was das genau ist. Die können jetzt schon getätigt werden von den Teams. Vom 7. Februar bis zum 9. März ist das Ganze möglich. Danach kommen dann diese Combine-Training-Sessions, die jetzt in den nächsten Tagen der Fall sein werden. Und zwar am 26. bis 27. Februar findet in Arizona, Florida und Texas ein geteiltes Combine statt. Heißt nicht wie gewohnt, dass in Indianapolis das ganze Combine, die Draft-Class zusammenkommt und einmal sein Können unter Beweis stellen. Natürlich gibt es auch wieder Pro-Days für jeden Spieler. Nach den Combine-Sessions in Arizona, Florida und Texas kommt dann die Free-Agency-Phase. Die beginnt am 17. März und geht bis zum, ich glaube, bis kurz vor dem Draft, eigentlich bis zur nächsten Saison, wenn wir ganz ehrlich sind. Man kann immer Leute unter Vertrag nehmen. Aber die Hauptphase wird dann bis zum 29. April sein, wenn die Draft an der Reihe ist. Die geht dann vom 29. April bis zum 1. Mai. Geplant ist der ganze Spaß in Cleveland. Ob das am Ende auch wirklich in Präsenz stattfinden kann oder wieder virtuell sein muss, das bleibt abzuwarten. Jetzt nochmal, um diese Franchise-Tags nochmal zu erklären. Das ist eine Maßnahme, die Teams ergreifen können bei genau einem Spieler pro Jahr, der zum Beispiel nicht seinen Vertrag verlängern wollte bei dem Team. Da können sie sagen, okay, du hast so und so viel im letzten Jahr verdient, du kriegst jetzt so und so viel Prozent drauf für ein Jahr und dann musst du aber auch bei uns spielen. Das ist dieser Franchise-Tag, den Teams machen können. Bjarne, was hältst du von dieser Maßnahme, dass du Spieler einfach gegen ihr Willen binden kannst?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Menschenhandel, ne? Was wir auch schon mal hatten. Ein Mensch sollte eigentlich nie oder sehr selten im Leben etwas gegen seinen Willen machen. Ich bin da geteilter Meinung. Also ich sage, manchmal muss man vielleicht auch mal jemanden zu seinem Glück zwingen und dann kann es am Ende trotzdem eine ziemlich gute Zusammenarbeit werden. Aber ich bin immer der Meinung, ein Start sollte von beiden Seiten erwünscht sein und nicht nur von einer. Deswegen sehe ich es eher negativer, aber ich lasse mich auch gerne immer belehren.
Schließe ich mir total an. weil ich glaube, ein Spieler, der zufrieden bei der Franchise ist, der performt auch gleich mindestens doppelt so gut. Ein Termin, den ich jetzt vergessen habe in der Offseason, ist natürlich der allerwichtigste, und zwar jeden Mittwoch Major Talk anhören, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was in der Offseason in der NFL passiert. Aber das war's jetzt mal für die NFL. Bjarne, du machst weiter mit der NBA und einem ganz großen Sportler.
Werbung kannst du. Stark. Starkes Ding gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Bevor ich mit der NBA weitermache, genau, noch eine letzte Sache zur Offseason. Und zwar hast du den Post von Brady gelesen, wo er doch mal so ein bisschen ins Internet reingefragt hat, was er jetzt die nächsten 5 Monate anstellen soll.
Genau, er kann jetzt erstmal eine Zeit lang keine Footballe mehr werfen, keine Vince Lombardi Trophy mehr werfen, sich nicht richtig hinter einen in die Binde kippen. Das ist erstmal eine Zeit lang nicht möglich, deswegen hat er gleich mal an alle da draußen gefragt, was soll ich jetzt tun, wenn ich halt keinen Spaß auf dem Feld haben kann und auch natürlich auch neben dem Feld. Leute haben da so gemischt drauf reagiert, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Einer meinte, komm, lass uns endlich alle in Ruhe. Wir haben die Nase voll von dir.
Genau, Eric Ebron, Tight End von den Pittsburgh Steelers, hatte es ausgesprochen, was, glaube ich, viele in der NFL auch auf den Lippen hatten, zu sagen, Mensch, Tom, beende doch endlich unser Leid und beende deine Karriere. Das hoffen wir für uns mal nicht und ich glaube auch nicht dran, dass er das tun wird. Aber ein kleiner Spaß in der Offseason von Tom Brady und wie ihr seht, es wird nie langweilig um die NFL. Damit aber genug, wir wollen zur NBA kommen und mit einer Vorstellung beginnen. Ferdi hat den Black History Month schon angesprochen und ich beginne mit der allerersten Vorstellung und zwar mit einer absoluten Legende. Für viele hoffentlich von euch schon ein Begriff, für die es noch nicht, die ihn noch nicht kennen sollten, die lernen ihn jetzt etwas näher kennen. Und zwar geht es um Wilt Chamberlain oder genauer gesagt Wilton Norman Chamberlain. Dieser wurde am 21.08.1926 in Philadelphia geboren, hat doch ganze 2,16 Meter auf den Zollstock gebracht und stach trotzdem um eine wahnsinnige Beweglichkeit und Schnelligkeit hervor. Er hat insgesamt 14 Jahre in der NBA gespielt, im Ablauf von 1959 bis 1973, spielte lange für die Philadelphia Warriors, dann für die Philadelphia Sixers und am Ende für die Los Angeles Lakers. Und er ist eine absolute Legende des Sports. Bevor ich gleich, obwohl ich mach mal direkt weiter, denn ich schieß eine Frage gleich direkt hinterher. Ich weiß, du bist da schon hungrig drauf, aber ich schieß gleich eine weitere Frage zu dir an. Er ist, um mal ein bisschen das näher euch zu bringen, warum ist er so ein dominanter Spieler in der NBA in seiner Zeit gewesen? Er hält bis heute den Punktrekord in einem einzigen Spiel 100 Punkte. 100 Punkte, musst du mir ein bisschen einem näher durch den Kopf gehen lassen. Der mal am nächsten dran war, war Kobe Bryant, der hat mal 81 in einem Spiel geschafft, aber sonst kratzt da wirklich überhaupt keiner in der Nähe von dieser Marke. Er hat diese 100 Punkte am 2. März 1962 geholt für die Philadelphia Warriors gegen die New York Knicks. Er ist nebenbei mit Michael Jordan der einzige Spieler der NBA-Historie, der in seiner gesamten aktiven Zeit einen Schnitt über 30 Punkte hinlegte. Ein Wahnsinn. Und bei seinem Karriereende 73 im Trikot der LA Lakers stand er sogar mit 31.419 Punkten auf dem ersten Platz der All-Time-Scoring-Liste. Heutzutage, also fast 50 Jahre später, steht er immer noch auf Platz 7. Vor ihm ist ein Mann, über den wir später noch sprechen werden, der jetzt mittlerweile das Lakers-Trikot trägt, LeBron James. Der ackert sich doch die letzten Jahre ziemlich weit nach vorne. Und das macht es noch so schöner eigentlich, eine deutsche Legende, schlechthin Dirk Nowitzki. 140 Punkte mehr als Wilt Chamberlain geholt. Klar, auch 7 Jahre länger in der Liga gewesen. Aber für alle, die immer Dirk sagen, ach, der lustige Dirk und Dirk Nowitzki und das ist nicht der Typ aus der Ingdieber-Werbung, der hat so viel geleistet, es ist unfassbar. Aber zurück nochmal kurz zu dir, Ferdi. Weißt du denn, wer die anderen 4 Spieler sind, die vor Wilt in der All-Time-Scoring-Liste noch sich platzieren?
Neben Dirk sind das natürlich... Und meinst du jetzt auch schon LeBron gleich mit einem inbegriffen, ne?
Meine ich auch schon mit drin. Dann sind noch 4 andere Charaktere.
MJ?
MJ, klar. Also Michael Jordan, für jeden, für den das nicht ein Begriff sein sollte.
Boah, schwierig. Scoring. Wer kann da vor sein? Ja, musst du jetzt liefern.
Ich liefere das einfach mal hinterher, ist gar kein Problem. Der leider mittlerweile schon verstorbene Kobe Bryant gehört auch dazu. Karl Malone Und auf Platz 1, jeder FIFA-Spieler auf dieser Welt wird ihn kennen, Karim Abdul-Jabbar, doch über viele Jahre, in Deutschland zumindest legendär geworden, dem Frank Buschmann ihn häufig erwähnte, im FIFA-Spiel Karim Abdul-Jabbar mit 38 Punkten, ja. Erster, LeBron kratzt, glaube ich, dran, also ist 3000 Punkte weg und so wie wir LeBron kennen, ist er sehr, sehr ehrgeizig, aber ich glaube, das wird schwierig werden für ihn. Aber zurück zu Chamberlain, denn der entschied sich, wollen wir ein bisschen auf seine Karriere überhaupt erstmal schauen, der entschied sich nämlich, keinen ganz gewöhnlichen Anfang zu haben. Er hat in Kansas studiert und hatte aber auf sein letztes Studienjahr nicht mehr so viel Lust und hat dann 1958, wollte er in die NBA. Die hat allerdings gesagt, okay, pass auf, das wird dieses Jahr noch nichts, du hast dich zu spät hier angemeldet, das klappt alles nicht, du musst ein Jahr weiter studieren. Das wollte er nicht und hat dann ein sehr großzügiges Angebot von den Harlem Globetrotters bekommen. Für alle, die sie nicht kennen sollten, die Harlem Globetrotters sind ein aus Chicago stammendes Basketball-Showteam. Also sie spielen nicht in der NBA, sondern haben so eine eigene Show, in denen er dann mit seinen 2,16 Meter auch ganz gut geglänzt hat. Und da hat er ein Jahr Körbe geworfen und ist dann in die NBA zu den Philadelphia Warriors gekommen. Und ab dann, jetzt kommen ein paar Statistiken für euch, haltet euch fest, ging eine unfassbare Karriere los. Er hat erstmal in seinem ersten Spiel 43 Punkte und 28 Rebounds gescored. Unfassbar. Und sollte eine doch sehr rekordreiche Karriere haben. Er wurde insgesamt viermal MVP, einmal Finals MVP, zweimal NBA Champion, ist ein Hall of Famer geworden, 13-mal All-Star. Unfassbare Zahlen und die sind die jetzt kommen, sind eigentlich von einem anderen Planeten. Er hat 27,2 Rebounds pro Spiel in einer Saison gehabt. Er hat in einem Spiel mal 55 Rebounds. Also wir kommen später noch zu aktuellen Zahlen, so von Anthony Davis und Co., die doch relativ gut sind. Ich glaube, von 55 Rebounds kriegt er Albträume. Der weiß gar nicht, wie er die erreichen soll. 14 mal 40 Punkte in einem Spiel hintereinander. Unfassbare Werte, die diesen unfassbaren Sportler zeigen. Er war athletischer, er war größer, er war wahrscheinlich einfach besser als alles, was in dieser Zeit in dieser Liga rumgelaufen ist. Bis vielleicht auf einen gewissen Bill Russell, auf den ich gleich noch näher zu sprechen komme, der so ein bisschen sein Feind oder sein Erzfeind über die Jahre wurde. Niemand konnte ihn verteidigen, was zum Grund hatte, dass die NBA sogar mal eine Regeländerung vorgenommen hat, um Will Chamberlain einzuschränken. Und zwar durfte es eine Zeit lang, eigentlich heutzutage unvorstellbar, einfach keine Dunks mehr geben. Also du durftest nicht mehr danken in der NBA. Um es ihm schwerer zu machen, wurde das eine Zeit lang ausprobiert. Hat auch nicht geholfen und deswegen wurde es einfach wieder zurückgenommen. Ferdi, an dich kurz die Frage, könntest du dir den Basketballsport ohne einen gepflegten, schönen Dunk vorstellen?
Vorstellen ganz sicher, klar, irgendwie wäre dann nur nicht schön, weil die meisten Highlight-Plays sind dann doch irgendwie die Tomahawk Dunks von LeBron oder jetzt Edwards, der gerade richtig einen rausgehauen hat. Ohne Dunks wäre es schon ein Ticken langweiliger, muss man ganz klar sagen.
Sehe ich ganz genauso. Und deswegen sind wir froh, dass sie es wieder zurückgenommen haben. Das alles sorgt natürlich dafür, dass Wilt von seiner Persönlichkeit her einer der großen, ersten, wirklichen Superstars der Liga wurde zu seiner Zeit. Da er zum Beispiel im Gegensatz zu seinem ewigen Rivalen Bill Russell scheinwerferlich doch auch ein bisschen liebte. Also sein Privatleben war schon immer, kleiner Wortwitz, wild. Er spielte mal mit Schwarzenegger in einem Film zum Beispiel, dem lieben Arnie. Er behauptete später in seiner Autobiografie mit an die 20.000 Frauen geschlafen zu haben, woher auch immer er diese Zahl hat, will ich aber auch gar nicht näher kommentieren. Er war halt einfach ein multitalentierter, physisch unglaublich gesegneter Lebemann. Und hat 2014 seine erste eigene Briefmarke bekommen von der Post als erster NBA-Spieler überhaupt. Also alles Superlative, aber wir wären nicht in den USA, wenn es nicht auch ein großes Aber geben würde. Denn obwohl er eine imposante Erscheinung war auf dem Feld, abseits des Feldes und wahrscheinlich einer der besten Spieler aller Zeiten, zumindest in seiner Zeit, wurde er trotzdem von den damaligen Zeitgenossen kritisch beäugt. Das hatte den Grund, dass das hatte mit dem schon erwähnten Bill Russell unter anderem zu tun. Denn, wie schon erwähnt, konnte Chamberlain trotz seiner Klasse und mehrerer Finals-Teilnahmen, also in den 5 Jahren bei den Lakers schaffte er 4-mal den Sprung in die NBA-Finals, nur insgesamt 2-mal in seiner Karriere auch wirklich den Pokal holen. Und das wurde ihm so ein bisschen unter die Finger gerieben, da gesagt wurde, in wichtigen Spielen sei er häufig abgetaucht, anders als Legenden wie der angesprochene Bill Russell, die Boston Celtics-Legende oder Jerry West zu der Zeit, die deutlich mehr Trophäen sammeln konnten. Und das nagte so ein bisschen an der Reputation von Will Chamberlain, der trotzdem dazu seinen Teil beigetragen hat, eine Klassekarriere zu haben, der aber auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass, obwohl er mit schlechteren Teams zu dem Zeitpunkt umgehen musste, es ihm doch nachgesucht wurde, dass er eine kleine Diva auf dem Platz war, der seine persönlichen Erfolge und Rekorde doch manchmal ein bisschen höher gestellt hat als das Wohl der Allgemeinheit. Soll allerdings gar nicht an seiner Legenden, an seinem Legendenstatus irgendwas Großartiges ändern, auch wenn sein ewiger Rivale Bill Russell zu der Zeit ja unfassbare 11 Trophäen mit den Boston Celtics geholt hat, bis heute Rekord in der NBA. Trotzdem ist Will Chamberlain eine absolute Legende des Basketballs, welche das Spiel, und das war ja wichtig, uns wichtig, warum wir überhaupt solche Leute euch näher beibringen wollen, das Spiel eindeutig besser gemacht und verändert hat. Leider lebt der gute Wilt nicht mehr unter uns. Er ist im Alter von 63 Jahren in einer Villa in Bel Air an Herzversagen gestorben. Aber er ist bis heute eine absolute Legende der Sixers und vor allem der Lakers. Und bevor wir jetzt zu den aktuellen Los Angeles Lakers kommen, Ferdi, gebührt dir das letzte Wort. Was denkst du, wenn du an Wilt Chamberlain denkst?
Ich glaube, du hast alles gesagt, was man zu Will Chamberlain sagen kann. Natürlich das, was ich mit ihm immer in Verbindung bringe, ist dieses 100-Punkte-Spiel, was einfach alle Rahmen der Vorstellung bei NBA-Leuten, Fans, Spielern irgendwie gesprengt. Das ist eine Summe oder eine Zahl im dreistelligen Bereich, die man sich nicht vorstellen kann. Wir hatten ja jetzt unter der Woche unter anderem von Embiid ein 50-Punkte-Spiel, wo das schon eine sehr starke Leistung war. Und das ist gerade mal die Hälfte zu diesen 100 Punkten. Also diese 100-Punkte-Leistung ist wirklich das, was Will Chamberlain vor allem auf dem Platz für immer prägen wird.
Sehe ich genauso. Wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. Würde ich gerne sehen, wer den einmal irgendwann knackt. Ich hoffe, dann haben wir auch noch diesen Podcast und können darüber berichten, weil das wäre auf jeden Fall eine Nachricht wert. Wollen wir da das Thema Will Chamberlain zumachen und zu seinem damaligen Team kommen, zu den Los Angeles Lakers? Denn die sind zumindest immer noch der letztjährige Meister und haben den schon angesprochenen LeBron James in ihrem Kader. Wie schätzt du die aktuelle Saison und die aktuelle Position von den Lakers ein? Sind gerade Dritter im Westen hinter Stadtrivale Clippers und dem Team der Stunde Utah Jazz und haben eine nicht so wirklich gute Woche hinter sich, Ferdi, oder?
Nee, keine wirklich gute Woche, weil es sowohl auf dem Platz nicht wirklich gut lief und auch neben dem Platz. Das neben dem Platz hat dann viel mehr mit dem auf dem Platz zu tun, weil Dennis Schröder jetzt erstmal ausfällt. Seit längerem ist ja auch bekannt, Anthony Davis wird so schnell nicht mehr mit dabei sein. Und diese beiden Ausfälle haben jetzt in der letzten Woche richtig Spuren hinterlassen. Ich glaube, mittlerweile sind wir dabei 3-4 Niederlagen in Folge bei den Lakers. Jetzt letzte Nacht gegen die Wizards überraschend verloren. Ein Team, das du schlagen musst, wenn du in die Playoff kommen willst. Also das Ego der Lakers ist stark dadurch angekratzt. Und man merkt wirklich, als alle da fit waren, dann lief es richtig gut. Sie waren an den Jazz dran, hatten die zwei eigentlich sicher am besten. Seitdem da Davis und jetzt auch Schröder fehlen, sieht es da wirklich nicht so gut aus bei den Lakers.
Ist vollkommen richtig. Also Schröder, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, steht auf dem Corona-Protokoll, obwohl er irgendwie auch einmal negativ getestet wurde, wie ich es gelesen habe. Aber ich bin da auch nicht komplett hinterher, muss ich ehrlich sein. Er ist auf jeden Fall nicht dabei und er fehlt. Genauso wie Anthony Davis, der bisher nur 23 von den Anführungszeichen 32 Spielen absolvieren konnte. Und einfach sehr wichtig ist fürs Team. Klar, diese Mannschaft lebt unter anderem stark von LeBron James. Wie sollte es auch anders sein? Der Spieler des letzten Jahrzehnts, zwar mittlerweile schon 36, hindert ihn aber nicht daran, bisher außer einem Spiel an allen Spielen teilgenommen zu haben. Hat die drittmeisten Minuten aller Spieler in der NBA auf dem Buckel. 35 Minuten spielt er im Durchschnitt, holt 25,6 Punkte im Durchschnitt, 8 Rebounds, 8 Assists. Weiterhin starke Zahlen von LeBron. Aber, was ich eben schon angedeutet habe, drittmeiste Minuten, das Spiel gegen die Wizards, was sie verloren hatten, das ist, glaube ich, vierte Spiel in den letzten fünf, was sie verloren haben, war mal wieder ein Overtime-Spiel. Das ist schon das vierte Heimspiel, was in die Overtime geht dieses Jahr für die Lakers. Das ist einmalig. Nicht so wirklich gut für die Körner von LeBron, oder?
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, man kann das dann auch wirklich ableiten, dass er einfach zu viel Belastung gerade zugeschrieben bekommt. Dann hinten raus in der Overtime die Körner fehlen und das macht dann bei den Lakers einen riesen Unterschied, vor allem wenn jetzt Davis und Schröder fehlen.
Ganz genau. Und was dieser Davis alles ausgemacht hat, nochmal kurz in ein paar Zahlen untermauert. Er ist halt unfassbar wichtig an der Seite von LeBron. Hat in seinen 23 Spielen 32 Minuten im Durchschnitt auf dem Platz gestanden, 22,5 Punkte geholt, starke 8 Rebounds und ja, die Lakers, was die Steals und die Blocks angeht, deutlich angeführt. Auch Schröder mit den drittmeisten Minuten, gute Punkte, was 14 ungefähr im Durchschnitt, also legt eine ja doch grundsolide erste Saison bei den Los Angeles Lakers hin, oder siehst du das ganz anders?
Nee, ich glaube, als deutscher NBA-Fan kann man mit der Leistung von Schröder sehr zufrieden sein. Der hat in den letzten Jahren eine sehr gute Performance immer gebracht, dann hauptsächlich von der Bank, jetzt in der neuen Rolle bei den Lakers auch viel als Starter eingesetzt. Macht es richtig gut, leistet viel für den Teamerfolg bei den Lakers, und ohne ihn wäre es auch deutlich schwerer gewesen, noch in den ersten Tagen den Davis-Ausfall zu kompensieren.
Vollkommen richtig, und an Dennis Schröder werden wir natürlich euch auch nochmal näher ja, beibringen, die ganze Geschichte um ihn herum, genauso wie es bei Maxi Kleber der Fall war. Dafür haben wir heute keine Zeit, dafür stellen wir gleich noch ein paar andere Leute vor, aber keine Sorge, das haben wir uns beide notiert, das wird nicht vergessen. Zum Abschluss nochmal kurz ein paar Schwächen der Los Angeles Lakers vielleicht, beziehungsweise wie sie vielleicht ausgemerzt werden könnten. Sie sind auf der Center-Position okay besetzt mit Harrell und ja, einem sehr erfahrenen Gasol, der häufig starten darf, allerdings nicht mehr so wirklich Points auf die Platte bringt. Und da kam jetzt ein ganz neues Gerücht auf, Ferdi. Kannst du uns da ein bisschen näher bringen, um was es für ein Gerücht ist, was es sich handelt?
Es geht um DeMarcus Boogie Cousins, der sich jetzt offiziell von den Houston Rockets getrennt hat. Und ich glaube, wenn er als Center zu den Lakers kommt, kann er eine wirklich gute Verstärkung bilden. Das haben wir auch vor ein, zwei Jahren bei den Warriors gesehen, dass er da in ein Team reinkam, das eigentlich schon gut genug war für einen Titel. Hat trotzdem seinen Beitrag geleistet und am Ende die Trophy mit den Warriors abgeräumt.
Vollkommen richtig. DeMarcus Cousins und die Rockets, ja, offiziell ist es glaube ich noch nicht, aber es zwitschern alle Vögel von den Bäumen, dass da eine Trennung bevorsteht. Wird Free Agent und die Lakers sollen interessiert sein. Ob sie es wirklich am Ende machen, kann ich es noch nicht genau sagen. Wie gesagt, sind jetzt nicht schlecht besetzt auf der Center-Position, aber ein DeMarcus Cousins in einer guten Form könnte auf jeden Fall helfen. Und ja, eine gute Form könnten die Lakers gerade gebrauchen, sagen wir es mal so. Das war's schon wieder von der NBA heute. Für alle, die jetzt sagen, ja, warte mal, du hast ja viel über Will Chamberlain erzählt, aber aktuell war jetzt nicht viel dabei, kann ich euch nur den Samstag ans Herz legen. Denn dort haben wir einen Sonderpodcast zur NBA, nur zur NBA. Mit wem dürfen wir noch nicht verraten, aber ich kann nur so viel sagen, freut euch sehr drauf. Er ist ein absoluter Experte bei der NBA. Er verdient sein Geld damit, über die NBA zu berichten. Und wir freuen uns total auf den Samstag. Also ich kriege jetzt schon Hühnerpelle an den Armen, wenn ich drüber nachdenke. Von daher, freut euch drauf, alle Freunde der NBA. Dort wird ausführlich gesprochen über alle aktuellen Themen und ich bin heiß.
So soll es sein. Und damit kommen wir zur NHL. Denn da war jetzt ein ganz besonderes Wochenende passiert. Und zwar fanden zwei Outdoor-Games am Lake Tahoe statt in Nevada. Und wie sollte es anders sein? Wenn man schon in Nevada spielt, dann muss auch das Eishockey-Team aus Nevada mit dabei sein. Die Vegas Golden Knights haben am Samstag gegen die Colorado Avalanche gespielt, rund um Philipp Grubauer. Der hat eine gute Performance gezeigt, sein Team zum Sieg geführt, aber dieser Sieg, der wäre ein ganz komischer, denn man denkt ja, im groben Schnitt ist ein NHL-Spiel 2,5 Stunden, 2 Stunden 45 Minuten lang, sowas. Aber am Ende war das Spiel gut 10 Stunden lang, denn die Pause vom ersten Drittel bis zum zweiten Drittel dauerte 8 Stunden. Wieso genau, Bjarne?
Naja, die haben halt draußen gespielt und das, was die Amerikaner vielleicht nicht bedacht hatten, es scheint auch draußen manchmal die Sonne. Und manchmal scheint sie so doll, dass alles reflektiert auf dem Feld und keiner mehr gefühlt irgendwas sehen kann. Und dann hast du mal eine 8-Stunden-Pause zwischendrin. Geschichten, die nur der US-Sport schreibt und weshalb wir ihn so mögen. Outdoor-Games, eine richtig klasse Sache. Also ich kann für jeden von euch nur mal sagen, Lake Tahoe war das, hast du gesagt? Mhm. Schaut euch Bilder gerne an im Internet dazu. Wunderbares Ambiente. Nicht so, wie man sich vielleicht den Eishockey zuerst vorstellt, aber perfekt. Aber muss man halt auch mit solchen Sachen mal rechnen.
Da muss man mit rechnen. Dafür war das Wetter wirklich überragend. Und dieses ganze Ambiente, von dem du gerade gesprochen hast, ein unfassbares Setting. Vorne der Eishockeyring, dahinter der große See, der Lake Tahoe mit Bergen im Hintergrund. Und von diesem traumhaften Setting hat David Pastrnak eine traumhafte Performance abgeliefert. Denn der hat am Sonntag im nächsten Spiel am Lake Tahoe einen Hattrick aufgelegt. Und das ist eine richtig starke Leistung. Es gab einen souveränen Sieg für die Boston Bruins gegen die Philadelphia Flyers, die Boston Bruins eh richtig gut unterwegs. Ich denke, das ist ein Team, über das es sich zu sprechen lohnt in der näheren Zukunft. Also das war das Aktuelle in der NHL. Man muss auch sagen, klar, Tim Stützler hat wieder hier und da einen Punkt gesammelt, genauso wie Leon Dreiseitel mit einem Doppelpack. Aber wie gesagt, heute so ein bisschen diese Folge unter dem Stern Vergangenheit und große Legenden. Und da hat Bjarne wieder eine im Eishockey für uns vorbereitet.
Weil ich natürlich weiß, dass du ein sehr guter Zuspieler bist, bin ich mal wieder überrascht, dass du die Boston Bruins ins Spiel gebracht hast. Es passt wie die Faust aufs Auge, denn der Spieler, den ich euch jetzt vorstellen möchte, hat für Boston gespielt und ist vielleicht im Gegensatz zu Bill Chamberlain, der dem einen oder anderen doch ein Begriff gewesen sein könnte, sollte, dürfte, ich weiß es nicht, ein Spielername in der NHL, der vielleicht noch nicht jeder auf der Platte hatte. Und deswegen bringe ich euch ein bisschen näher. Es geht nämlich um Willie O'Ree. Dieser war ein kanadischer Eishockeyspieler, der 1935 in Fredericton, New Brunswick, in Kanada geboren wurde und für die Boston Bruins in der NHL gespielt hat. Was macht ihn so besonders? Er war der erste farbige Spieler in der Geschichte der NHL. Vor mittlerweile ja mehr als 63 Jahren, am 18. Januar 1958, spielte er für Boston gegen die Montreal Canadiens, stand auf dem Platz und schrieb damit Geschichte. Für alle Zeiten, und das ist eine wirklich, ja, sehr, sehr coole Geschichte, denn die ihm damals übrigens noch gar nicht wirklich bekannt war, wie er Jahre später in einem Interview zugegeben hat. Also er wusste nicht, dass er da gerade Geschichte schreibt. Er war so nervös, meinte er, hat sich einfach nur irgendwie konzentriert, dass er dort halbwegs gerade auslaufen kann, was gut geklappt hat. Um das nochmal zu verdeutlichen vielleicht, was das für ein Meilenstein zu dem Zeitpunkt war, eine Zeitungsausgabe, die einen Tag später zu diesem Spiel erschienen ist. Und vorab sage ich schon einmal, ich bitte euch, das jetzt nicht zu ernst zu nehmen, was dort stand, beziehungsweise vielleicht doch schon ernst zu nehmen, aber ich zitiere nur. Es ist doch wichtig, uns beiden, glaube ich, ne, wir wollen ja farbige Spieler so ein bisschen in den Vordergrund rücken in diesem besonderen Monat und darüber sprechen, was für einen besonderen Einfluss sie auf diese Sportarten hatten, um das noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und da seht ihr uns hoffentlich einmal ab, dass ich jetzt dieses Wort benutzen muss, denn in der Zeitung stand Negro Star in Line-Up, also schwarzer Star in der Aufstellung, was noch mehr zeigte, dass das alles andere als gewöhnlich zu dem Zeitpunkt war und zum Glück heutzutage nicht mehr der Fall ist, dass so etwas in der Zeitung stehen muss. Es war ein Meilenstein, der den Eishockey doch nicht aber zuerst prägen sollte, denn zu dem Zeitpunkt ja bestand der Eishockey hauptsächlich aus weißen Spielern. 95% waren kanadische Eishockeyspieler und die damalige kanadische Bevölkerung hatte einen ungefähren Anteil von dunkelhäutigen Menschen von 0,02%. Also da hatte sich Willie O'Ree ein ziemlich großes Ziel gesetzt, in die NHL zu kommen, und er hat es geschafft. Auch wenn ihm die ganz große Karriere verwehrt geblieben ist, leider. Seine Karriere in der NHL dauerte ungefähr 45 Spiele an, schoss 4 Tore, bereitete 10 weitere Treffer vor. Und trotzdem bleibt sein Name für immer ein ganz großer in dem Sport. Ein weiteres Beispiel, sein letztes Spiel 1961 für Boston, bedeutete, dass 13 Jahre später erst mit Mike Maaßen der zweite dunkelhäutige Spieler überhaupt auf dem Eis in der NHL stand. Unfassbare lange Zeit. Weshalb wir Willie O'Ree einfach nur, ja, danken können, dass er diese Tür aufgemacht hat in diese Sportart und als Pionier gegolten hat. Denn auch heute noch ist in der NHL eine, glaube ich, einstellige Prozentzahl an farbigen Spielern unterwegs, während in der NBA ja fast 80% und in der NFL 2/3 dunkelhäutige Spieler unterwegs sind. Willie O'Ree hat seinen Weg trotzdem weiter über den Hockey geführt, auch wenn nicht in der NHL, hat viele Jahre in der AHL, in der American Hockey League, zweitgrößte Hockeyliga gespielt, gute Spiele gemacht und ja, wurde dadurch nach seiner Karriere verdientermaßen geehrt. Am 30. Dezember 2008 erhielt O'Ree den Order of Canada und wurde für seine Leistungen im Sport und seinen Beitrag zur interkulturellen Verständigung ja gebührend ernannt sozusagen. Dies ist die zweithöchste zivile Ehrung, die ein kanadischer Bürger in seinem Leben erhalten kann. Darüber hinaus wurde er im Jahre 2018 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, ist außerdem einer von drei Botschaftern für Hockey is for Everyone, eine Initiative, die die NHL für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen hat. Und das Schönste eigentlich an der ganzen Geschichte, er lebt heute immer noch, und zwar in der Nähe von San Diego, in La Mesa, für jeden, dem das ein Begriff sein sollte. Und er hat Nachahmer auf jeden Fall gefunden. Vielleicht für ein paar von euch bekannt, Grant Fuhr, ein legendärer Torwart, der unter anderem mit der legendären Mannschaft des Edmonton Oilers um den schon mal bekannten Wayne Gretzky herum den Stanley Cup gewann, der als zweiter farbiger Spieler in der NHL in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Oder das neueste Beispiel, Jerome Iginla von den Calgary Flames, der Olympiasieger mit Kanada wurde, starke 1500 Spiele in der stärksten Liga der Welt absolviert hat und ja, Willie O'Ree als einen seiner Vorbilder angegeben hat. Von daher würde ich sagen, eine sehr schöne Geschichte, wie ich persönlich finde, und eine Sache, die es wert war, mal im Podcast zu zeigen. Oder was denkst du, Ferdi?
Durchaus, wirklich eine klasse Karriere in einem wirklich von weißen Spielern dominierten Sport, in einer dominierten Liga. Wirklich immer eine coole Geschichte. Auch heute haben wir ja ab und zu dann ein paar Leute oder ein paar Afroamerikaner, die da mitzocken und auch wirklich gute Leistungen bringen, wie zum Beispiel ein PK Subban oder Evander LeBlanc, die natürlich alle diese Legende sich als Vorbild genommen haben.
Ganz genau. Man kann nur aufrufen zu noch mehr Diversität in diesem Sport sozusagen, dass da das Publikum oder sozusagen die Spieler das noch bunter durcheinander gemixt ist. Wir hoffen es sehr in den nächsten Jahren, dass viele es Willie O'Ree gleich tun und hoffen, dass wir euch diese Legende der NHL etwas näher bringen konnten. Und von einer Legende zur nächsten Legende und zur letzten Vorstellung für heute. Denn in der MLB ist, glaube ich, nochmal ein Name, ja, der dürfte paar bekannt sein. Und wenn nicht, stellt ihn Ferdi euch jetzt vor.
Genau, der Name sollte vielen bekannt sein, vielmehr der Spitzname dieser Person, denn eigentlich heißt diese Legende Jack Roosevelt Robinson, uns allen besser bekannt als Jackie Robinson, eine absolute Baseball-Legende, wobei dieser Legendenstatus auch eigentlich aus dem Ballpark hinausreicht, denn er hat wirklich viel getan. Ich fange erstmal ganz vorne an mit seiner Karriere. Er wurde nämlich 1947 kam er in die MLB und gab am 15. April sein Debüt für die Brooklyn Dodgers. Bei dieser Franchise blieb er seine ganze Karriere lang, spielte noch in seiner Rookie-Saison die First-Base-Position, wechselte dann aber zur Second-Base, war manchmal auch im Outfield zu finden, also ein wirklich variabler Spieler, der überall einsetzbar war. Er kam 1962 nach seiner Karriere in die Baseball Hall of Fame, und das Besondere an Jackie Robinson ist nicht nur eine starke Karriere, sondern auch, dass er seit sehr langer Zeit der erste farbige Athlet in der MLB war, denn ursprünglich spielten auch Farbige in dieser Liga mit, doch am Ende des 19. Jahrhunderts gab es ein Gentleman Agreement der Besitzer der Franchises, die dann beschlossen haben, dass Afroamerikaner nicht länger in MLB mitspielen durften. Und daraufhin gründeten halt die Afroamerikaner ihre eigene Baseball-Liga, die sogenannte Negro Leagues, die auch in der heutigen Thematik noch wirklich köchelt. Da kann man auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch drüber sprechen, was das genau auf sich hat mit den Negro Leagues. Da spielte Jackie Robinson in den ersten Jahren, wechselte dann zu den Brooklyn Dodgers 1947, gab sein Debüt in diesem Jahr. Was danach passierte, ist eigentlich Geschichte. Er hat eine richtig gute Karriere hingelegt mit Klassezahlen. Wie gesagt, er war am Ende ein Hall of Famer. Seine Rückennummer, die 42, die wurde dann nach seiner Karriere in den Ruhestand versetzt, und zwar 1997. Von da an durfte kein Spieler mehr diese Nummer kriegen. Alle, die sie hatten, durften sie noch bis zum Rücktritt, bis zum Karriereende weitertragen. Und um Jackie Robinson noch weiter zu würdigen, wird jedes Jahr seit 2004 am 15. April, heißt dem Tag, an dem er sein Debüt gegeben hat, der Jackie Robinson Day in den USA in der MLB gefeiert. Da tragen alle Mannschaften, wenn möglichst, ein Throwback-Jersey und tragen die Nummer 42 ohne den Namen auf dem Rücken. Und man muss sagen, 2013 kam dann auch noch ein Film zu Jackie Robinson raus, der heißt Die wahre Geschichte einer Sportlegende 42. Chadwick Boseman spielte Jackie Robinson, auch das ein klasse Schauspieler, der vielen als Black Panther bekannt ist, leider auch nicht mehr unter uns ist. Und ich habe schon davon gesprochen, Jackie Robinson war nicht nur auf dem Feld richtig gut, der hat auch sich neben dem Feld für Sachen eingesetzt. Und zwar war das zum einen das Land USA. Er diente im Zweiten Weltkrieg, wurde aber aufgrund einer Verweigerung eines Disziplinarverhaltens nicht nach Europa mit rübergenommen. Er sollte nämlich im Bus der Armee hinten sitzen bei den anderen Schwarzfarbigen. Hat er nicht gemacht, wollte er nicht, wollte sich nicht unterdrücken lassen, wurde dann halt aufgrund dieses Vergehens, dieser Aktion, Vergehen ist natürlich ein wirklich unpassendes Wort, wenn man das jetzt in diesen Kontext setzt, halt nicht mit rübergenommen und nicht in die Kriegsgeschehen mit eingeweiht, da wirklich an der Front. Aber er wurde dann halt, anstatt in den Krieg zu ziehen, wurde er Baseball-Profi, hatte am Anfang richtig viele Probleme, zum einen natürlich, weil er farbig war und zum anderen, weil er auch schon ein bisschen älter war. Er kam erst mit 27 wirklich ins Profileben rein. Viele Teamkollegen passte das nicht, vor allem dieser afroamerikanische Aspekt. Er wurde von vielen Teamkollegen beleidigt, er wurde von gegnerischen Spielern mit dem Ball abgeworfen und immer wieder nach Spielen zur Rechenschaft gezogen und hat einfach mal sich von ein paar Jungs ein paar Tritte annehmen müssen. Also es wirklich ging gar nicht. Jackie Robinson wollte sich aber nicht davon unterdrücken lassen und spielte wirklich klasse Baseball. 1947 wurde er zum Rookie of the Year gewählt, 1949 wurde er sogar der MVP der MLB. 1955 setzte er dann seiner Karriere die Krone auf und gewann mit den Brooklyn Dodgers deren einzigen World Series Titel. Er kam dann wirklich auch noch weiter in den nächsten Jahren gut zurecht in der Liga, hat dann irgendwann gesagt, das reicht für mich. Er wird nach einer richtig starken Karriere als einer der besten Spieler seiner Zeit gehandelt. Und das wohl wichtigste Zitat, was die Message und die Geschichte von Jackie Robinson irgendwie nochmal rüberbringt, hat er selber formuliert, als er meinte, es interessiert mich nicht, ob ihr mich mögt oder nicht. Ich möchte nur, dass ihr mich als Menschen respektiert. Damit bringt er alles auf den Punkt, auch nicht nur über seine Karriere, wie mit ihm umgegangen wird oder wurde, sondern auch mit seinen ganzen anderen afroamerikanischen Mitbürgern. Und 2003 bekam er dann posthum die goldene Ehrenmedaille des Kongresses verliehen für eben solche starken Zitate und seine ganze Lebensgeschichte. Die wurde dann von seiner Witwe angenommen. Und man kann diese goldene Ehrenmedaille des Kongresses durchaus gleichsetzen mit der Presidential Medal of Freedom, die auch schon wirklich einige Menschen bekommen haben, die sich für Gleichberechtigung eingesetzt haben, wie zum Beispiel Ellen DeGeneres. Also Jackie Robinson, eine wirkliche Legende, die auch heute noch geehrt wird und immer wieder jährlich geehrt wird in der MLB. Bjarne, dieser Jackie Robinson Day, den kann man natürlich auch in anderen Ligen einführen, für zum Beispiel ein Will Chamberlain, ein Walter Payton oder wie sie alle heißen, große Spieler, die was geleistet haben für die Gleichberechtigung im Sport. Was hältst du von der Idee? Sollte man das machen?
Finde ich gut, die Idee. Finde ich wirklich gut. Ich muss ehrlich sagen, weil ich habe seit 2 Minuten Gänsehaut, wo du seine Message nochmal rübergebracht hast, weil es genau darum geht. Darum geht es auch, dass wir das hier in diesem Podcast nochmal näher beibringen, dass man sagt, meine Güte, ihr könnt ihn als Spieler hassen oder wie auch immer, aber dort steht ein Mensch auf dem Platz. Egal wie er aussieht, egal wie er heißt, akzeptiert ihn, respektiert ihn und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen sind solche Legenden zu der Zeit so wichtig gewesen, denn, ich habe das Wort vorhin schon mal in den Mund genommen, sie waren Pioniere, sie waren die Ersten auf diesen Feldern. Ja, heutzutage sehen zum Glück die Courts der NBA oder die Fields der NFL ganz, ganz viel bunter gemixt aus, genauso wie wir es alle uns vorstellen und auch wollen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass in anderen Sportarten vielleicht auch irgendwann mal so ein Day von wem auch immer sein sollte. Denn das waren Männer, die sich was getraut haben und die was bewirkt haben. Und deswegen sehen heute die Mannschaften so aus, wie sie aussehen. Und darauf sind wir sehr, sehr froh und hoffen, dass es so weitergeht.
Vom Größten seiner Zeit kommen wir zu einem der Größten dieser Zeit, und zwar zu Fernando Tatis Jr. Der spielt bei den San Diego Padres. Die haben in der Offseason richtig aufgerüstet, aber auch den Jungs, die schon da waren, nochmal richtig was geboten. Fernando Tatis hat einen Riesenvertrag geboten bekommen, der über 14 Jahre geht und ihm insgesamt 340 Millionen US-Dollar einbringt. Bjarne, so eine Summe, die würdest du auch sofort unterschreiben, kann das sein?
Ich habe mich schon gefragt, wann uns beiden mal einer so einen Vertrag vorlegt. Also ich glaube, ich würde mit dem Mund unterschreiben. Also wäre mir total egal. Also 340 Millionen in 14 Jahren, ein Wahnsinn. Drittgrößter Vertrag in der MLB-Geschichte. Der junge Mann aus der Dominikanischen Republik und wahrscheinlich auch seine Nachfahren dürften für ein paar Jahre ausgesorgt haben. Aber das Geld soll ja nicht nur einfach so angelegt sein, sondern obwohl er nicht mal, glaube ich, 2 volle Saisons gespielt hat in der MLB, will man ja was von ihm. Man hofft, der Hauptkonkurrent der Dodgers werden zu können um die World Series, auch wenn es ein weiter Weg ist dorthin. Er ist letztes Jahr, glaube ich, wenn ich nicht alles täusche, 4. in dem MVP-Voting geworden, hat starke 17 Home Runs hingelegt. Also man verspricht sich vieles von ihm, von Fernando Tatis. Und ob er die 14 Jahre 340 Millionen Euro, da wird er wahrscheinlich nicht drum rumkommen, wert ist, da werden wir die nächsten Wochen sehen.
Ja, das bleibt spannend zu beobachten. Du hast schon gesagt, der drittgrößte Vertrag der MLB-Geschichte. Die anderen beiden, die noch größer sind, die spielen auch in der Liga und auch im Westen in Kalifornien. Da haben wir einmal Mike Trout in Los Angeles, / Anaheim bei den Angels. Der verdient insgesamt 426,5 Millionen. Und Mookie Betts bei den Los Angeles Dodgers, der verdient nämlich 365 Millionen US-Dollar in seiner Laufzeit. Und wir haben jetzt gesagt, oder du hast gesagt, klar, noch keine vollen 2 Saisons gespielt. Ich finde, das muss man immer so in eine Klammer setzen, weil die letzte Saison, da war er vollkommen dabei, vom ersten Tag bis zum letzten. Nur die Saison ging halt kürzer aufgrund der Pandemie. Also das muss man immer in Relation setzen. Du hast gesagt, MVP wurde er in der NL auf dem Voting 4. Und man muss zu den Padres sagen, die haben wohl richtig was über, die haben richtig Kohle da, obwohl das bei vielen Franchises auf der Welt gerade irgendwie genau im Gegenteil aussieht. Denn neben Fernando Tatis hat man auch schon Manny Machado, den Third Baseman, der schon über 300 Millionen für die Padres macht. Also die können es sich anscheinend leisten. Ob jetzt die Padres wirklich der große Dodger-Schreck werden können. Das müssen wir halt einfach beobachten. Ich kann euch so viel sagen, das offizielle Power-Ranking jetzt von der MLB, das unter der Woche rauskam, da sind die Dodgers auf 1 und die Padres immerhin auf Platz 2. Die beiden spielen in der National League West Division. Da können wir uns auf einen richtig heißen Tanz freuen. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Bernhard, du ganz sicher auch. Und ich hoffe, ihr macht's auch, denn die MLB hat richtig was zu bieten, vor allem in der National League. Da haben wir richtig gute Teams. Wir haben über die Cardinals gesprochen, über die Dodgers, über die Padres. Das wird alles noch detaillierter gemacht. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Wir haben viel gelernt über vergangene Helden dieser Sportarten, auch was im aktuellen Business noch los ist. Bjarne, was nimmst du mit?
Vor allem die Vorstellung, also was da für Legenden auf diesen Plätzen unterwegs waren, die manchmal vielleicht vergessen waren, sind, weil man sich heute mit den LeBrons und wie auch immer beschäftigt. Dieser Sport hatte schon ganz, ganz tolle Athleten und vor allem aber Menschen in sich oder bei sich. Und ich nehme viel mit aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr alle auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns, anders als sonst, am Samstag hoffentlich schon wieder. NBA, ich habe es angeteasert. Freut euch auf was ganz, ganz Tolles. Ferdi und ich sind gespannt und halten wie immer alles euch auf dem Laufenden, was irgendwie sich rund um den US-Sport bewegt. Ferdi, lass uns in den wohlverdienten Abend gehen. Euch allen schönen Mittwoch und macht's gut, bleibt uns treu.
Macht's gut, ciao.